Herzlich willkommen bei der 6. Folge vom Strickmich Sommercamp Podcast 2021. Mein Name ist Martina Behm, ich bin Strickdesignerin und ich bin deine Gastgeberin hier im Strickmich Sommercamp Podcast und auch beim Strickmich Sommercamp. Beim Strickmich Sommercamp, das ist ein virtuelles Strickcamp, da strickt jede ein von ihr selbst gewähltes Projekt. Dazu lassen wir uns gut unterhalten von diesem Podcast und von ausgewählten Hörbüchern, deren AutorInnen ich hier in diesem Podcast interviewe. Und außerdem tauschen wir uns im Strickmich-Netz aus. Das ist ein kleines, gemütliches Social-Media-Netzwerk, bei dem ja, es ums Stricken geht und wir alle sehr freundlich zueinander sind. Und die Teilnahme und die Anmeldung daran ist kostenlos. Ja, und diese Woche habe ich einen ganz tollen Gast hier in meinem Podcast, nämlich die Krimi-Autorin Simone Buchholz. Die strickt selbst und sie erzählt uns auch die Geschichte, wie eines ihrer Strickstücke letztendlich in Hollywood gelandet ist. Unser Hörbuch der Woche ist Blaue Nacht, ein Krimi um die Staatsanwältin Chastity Riley. Das ist die Hauptfigur, die in Simone Buchholz Krimis immer wieder auftaucht. Das Ganze spielt in Hamburg St. Pauli und ist wirklich ein sehr packender Krimi. Und die Hörbuchversion ist richtig klasse, weil die von mehreren SprecherInnen gesprochen wird. Also ist total toll zum Zuhören, wahnsinnig spannend und kann ich euch sehr empfehlen als Unterhaltung beim Stricken. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Podcast-Folge mit Simone Buchholz. Sie ist preisgekrönte Krimi-Autorin, hat nach dem Studium der Philosophie und Literatur die Henry-Nann-Schule in Hamburg besucht und lebt in Hamburg St. Pauli. Und da spielen auch ihre Krimis um die Staatsanwältin Chastity Riley. Außerdem hat sie einen Podcast zusammen mit dem Hamburger Musiker Ole Specht, in dem es ums Kulturschaffen geht, namens Der kleine Salon, Kirschbier und Tomatensalat. Herzlich willkommen, Simone Buchholz.
Hallo, liebe Martina, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne, denn diese Woche empfehle ich den Hörerinnen des Strickmich-Sommercamp-Podcasts dein Hörbuch Blaue Nacht, gelesen von Sandra Borgmann, Vanida Karun und Achim Buch aus der Krimireihe um die Staatsanwältin Chastity Riley. Aber zunächst mal die wichtigste Frage für meine Hörerinnen: Was verbindest du mit Handarbeiten und Stricken?
Tatsächlich bin ich in allen Handarbeitsarten außer dem Stricken wahnsinnig schlecht. Also ich habe früher auch versucht zu nähen als junge Frau. Das ging noch so, aber nur gerade Strecken. Im Stricken bin ich tatsächlich ziemlich gut, weil ich wahnsinnig gleichmäßig stricken kann und sehr, sehr ausdauernd. Und was ich vor allem damit verbinde, ist eine Form des Trostes. Also ich habe immer in Zeiten, in denen ich schlimme Dinge erlebt habe, in denen es also echt so kleine Katastrophen gab in meinem Leben oder auch größere, habe ich angefangen zu stricken und habe einfach endlose Schals gestrickt zum Beispiel oder Mützen. Und das ist für mich immer so ein, ja, es ist so ein Seelentröster offenbar. Es beruhigt mich.
Und hast du die verschenkt oder trägst du die selber?
Also die Mützen trage ich selbst, bis ich sie dann so oft gewaschen habe, dass sie filzig sind. Ich habe auch schon welche verschenkt. Ich habe für meinen Sohn sehr viele gestrickt, als der noch kleiner war. Jetzt würde er sich lieber, glaube ich, ein Ohr abschneiden, als meine Mützen zu tragen. Und Schals habe ich auch verschenkt. Einen habe ich mal, aber da kommen wir vielleicht später zu, an Ethan Hawke verschenkt. Wow. Und habe ihn darum gebeten, ihn Uma Thurman zu geben. Aber das ist eine ganz eigene Geschichte. Also ich habe die auch spontan verschenkt, sagen wir mal so.
Ja, sehr cool. Ja, das freut mich natürlich zu hören, dass du nicht zu den Leuten gehörst, die durch Handarbeitsunterricht in der Schule irgendwie traumatisiert wurden und dann nie wieder dazugefunden haben. Wie gefällt dir denn die Vorstellung, dass Leute sich deine Krimis anhören, während sie handarbeiten oder stricken?
Das finde ich total super, weil das bedeutet wahrscheinlich, dass sie nicht einschlafen. Weil ich habe zum Beispiel das Problem, oder ich habe diese tolle Vorstellung, mich einen Tag auf die Couch zu legen oder irgendwo in einen Garten auf eine Liege und mir so einen ganzen Tag so ein Hörbuch reinzuballern, so 9 Stunden am Stück, das mir jemand vorliest. Ich finde das so schön, die Vorstellung. Ich schlafe aber leider nach einer halben Stunde ein. Also neulich habe ich zum dritten Mal Solaris von Stanislaw Lem angefangen, innerhalb von einem Tag, glaube ich. Wenn ich ein Hörbuch höre, schlafe ich irgendwann ein. Wenn mir jemand vorliest, schlafe ich ein. So. Und die Vorstellung, dass mit meinen Hörbüchern einschläft, ist natürlich einerseits auch tröstlich, andererseits finde ich das schade. Und wenn jetzt jemand dabei handarbeitet, dann schläft sie oder er natürlich nicht ein. Und das finde ich super. Finde ich total okay. Irgendwas machen dabei, egal was. Insofern, warum nicht handarbeiten? Ja, wieso?
Was hast du denn nebenbei gemacht, wenn du gestrickt hast?
Ferngesehen. Vor allem tatsächlich aber so oder gar nichts gemacht, einfach nur vor mich hingestrickt. Also ich habe also früher als junges Mädchen oder junge Frau fand ich tatsächlich erst fand ich Häkeln total interessant und das habe ich dann aber irgendwie nicht so richtig begriffen. Meine Mutter konnte super häkeln, die hat so Topflappen. Die hat mir jetzt, was ist jetzt, vor 20 Jahren, als ich eingezogen bin, hier in diese Wohnung, hat sie mir so St. Pauli-Topflappen gehäkelt. Also die ist super in Häkeln und ich habe einfach diese Größe, diese Meisterschaft nicht erreicht und habe immer nur so Schnüre gehäkelt mit so einer Häkelliesel und habe dann daraus versucht, irgendwas zu bauen. Und also ich mache nicht gern Dinge, die ich nicht gut kann, muss man vielleicht vorweg sagen. Ich mache lieber Dinge, die ich gut kann. Und Stricken war halt immer, von Anfang an hieß es, oh, das ist aber ein gleichmäßiges Strickbild. Weder zu fest noch zu locker, sondern einfach strickt wie so eine Maschine, aber halt vor allem geradeaus. Und dann habe ich, glaube ich, als junge Frau habe ich so angefangen, so Pullis zu stricken, die ich mir aber so selbst ausgedacht habe ein bisschen. Was dann immer dazu geführt hat, dass die natürlich um die Schultern rum und an den Oberarmen zu eng waren. Und da hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf und stricke wirklich seitdem nur noch ganz gerade Sachen, also Schals und eben so Schlauchmützen, die man oben einfach zusammenbindet und dann so einen Bommel drauf macht. Und das kann ich wirklich im Schlaf, würde ich sagen. Deshalb kann ich dabei spannende Sachen gucken, also Serien oder auch irgendwelche politischen Dokumentationen, scheißegal. Aber in den Phasen, in denen ich wirklich stricken musste, bisher in meinem Leben, weil es mir schlecht ging und ich das eben als Exit-Strategie benutzt habe, da habe ich, glaube ich, gar nichts gemacht. Da habe ich mich einfach nur hingesetzt und gestrickt, bis es wieder besser wurde. Mhm. Also einmal habe ich echt 6 Wochen durchgestrickt, das weiß ich noch.
Wow. Was war denn da der Anlass?
Das ist auch schon ganz lange her, da war ich noch gar nicht so lange in Hamburg und habe allein gelebt. Ich weiß gar nicht, ob ich schon hier auf St. Pauli war oder noch an der Alster, das kann ich gar nicht sagen. Mein Cousin, der hier auf der anderen Elbseite, südlich der Elbe wohnt, mein Lieblingscousin, den ich wirklich sehr, sehr, sehr gern habe, der ist oder war Starkstrom-Elektriker. Der hat dafür gesorgt, dass der Hafen leuchtet. Und der hatte einen Starkstromunfall und war dann über Monate auf der Verbrennungsstation erst in Lübeck im Krankenhaus und dann in Boberg. Und dann weiß ich gar nicht, wo noch. Ich weiß nur, dass ich mit seiner damals hochschwangeren Frau fast jeden Tag ins Krankenhaus gefahren bin. Um ihn da durchzubegleiten. Und der wäre einfach fast gestorben. Und der hat es überlebt und es geht ihm auch wieder gut und kann halt nicht mehr arbeiten. Was für so einen jungen Menschen natürlich auch irgendwie schlimm ist. Aber der hat das alles gut überstanden. Und in dieser Zeit, in der ich wirklich einfach eine wahnsinnige Angst hatte um ihn und um seine Frau, die mit dem zweiten Kind schwanger war, habe ich gestrickt wie eine Irre, jeden Abend. Ich kam aus dem Krankenhaus, habe mich auf die Couch gesetzt und habe einen sehr, sehr langen Schal in Regenbogenfarben gestrickt, den ich dann tatsächlich eines Tages Ethan Hawke geschenkt habe.
Ja, jetzt musst du aber auch erzählen, wie es dazu kam, dass Ethan Hawke deinen Schal haben wollte.
Es war dann so ein paar Jahre, also wahrscheinlich war das so 4, 5 Jahre später. Ich habe den Schal wirklich jeden Herbst und Winter getragen. Der war wahnsinnig lang. Also wenn man den einfach so umgehängt hat, dann war der wirklich von einem Fuß über den Hals bis zum anderen. Also der war quasi meine doppelte Körpergröße, was nicht so viel ist. Ich bin 1,66 groß, aber der war echt lang und er war ganz dick und so, hatte so Regenbogenfarben. Es war ganz teure Wolle, die ich mir gekauft habe, mit Kaschmir drin. So echt super schön. Und dann habe ich den so viel getragen und auch viel gewaschen, weil ich auch oft in verrauchten Kneipen unterwegs war. Und dann war der irgendwann ziemlich filzig, so, aber immer noch geile Farben. Und ich habe den getragen und getragen und getragen und musste zu der Zeit mein allererstes Buch fertig schreiben. Das ist ein Jugendbuch gewesen, das ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen. Und das hieß, der Trick ist zu atmen, und ich musste das Manuskript fertig machen und war schon überfällig. Also ich war schon, hatte schon die Deadline gesprengt. Und dann hat meine damalige Lektorin, die inzwischen Verlegerin ist von Kiepenheuer & Witsch, Kerstin Kleber, hat mich angerufen und hat gesagt, Ethan Hawke ist jetzt hier in Hamburg, ich bin mit, der liest aus seinem zweiten Roman, hast du nicht Lust zu kommen? Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht, ich sitze hier vergammelt am Schreibtisch und muss doch das Manuskript für dich fertig machen. Dann hat sie gesagt, scheißegal, dann gibst du einen Tag später ab, aber komm, wir gehen danach noch essen. Und dann habe ich mir irgendwas angezogen und mir nicht mal richtig ein Gesicht aufgemalt, glaube ich, und diesen filzigen Schal, der halt so bunt ist. Man sah immer irgendwie gut aus damit. Und dann waren wir in der Leishalle und da hat Ethan Hawke gelesen und ich fand ihn natürlich toll, wie alle Frauen in meinem Alter Ethan Hawke immer schon toll fanden und ich finde ihn auch immer noch toll. Und er ist auch ein sehr guter Schriftsteller nebenbei, also der erste Roman The Hottest State heißt er auf Englisch, der ist super toll, kann ich sehr empfehlen. So, und dann war Lesung und danach waren wir noch essen, so zu zehnt. Irgendwo an der Alster. Verrückte Nacht, weil tatsächlich mein Freund Marc Fischer noch dabei war, der inzwischen nicht mehr lebt. Also dieser Schal hat so ganz komische Sachen schon mitgemacht. Und dann waren wir im Hotel Atlantik, weil Ethan Hawke da gewohnt hat und haben tierisch gesoffen. Die ganze Nacht bis morgens um 3:30 oder so. Und er hat sich dann sogar irgendwann ans Klavier gesetzt, glaube ich. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich hatte das Gefühl, es war so eine Nacht, wo man so, naja, es hätte so alles passieren können. Und der wurde dann auch so ein bisschen flirty irgendwann, einfach weil er so betrunken war wahrscheinlich. Und ich fand ihn aber so toll, dass ich dachte, nee, da machst du jetzt mal gar nichts. Also da gehst du mal überhaupt nicht drauf ein, weil er damals auch noch mit Uma Thurman zusammen oder verheiratet war. Ich weiß gar nicht, ob die inzwischen geschieden sind. Und ich fand sie auch so wahnsinnig toll, eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen. Und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass mich der Typ von Uma Thurman jetzt anbaggert, egal wie voll er ist und wie voll ich bin. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Und irgendwann, als dann so die Nacht vorbei war und die letzten 4, 5 Leute, die noch übrig waren, sich so nach Hause verteilten, sah ich diesen Blick von ihm, der so in diese Richtung ging. Und dann habe ich einfach gar nichts dazu gesagt, sondern habe meinen Schal abgenommen, den er den ganzen Abend über bewundert hat und immer so angefasst hat und so gesagt hat, oh wow, was für ein toller Schal und so. Habe ich den abgenommen und habe ihm den um den Hals gelegt und habe gesagt, den schenke ich dir, beziehungsweise deiner Frau. Bring ihn dir doch. Bring den deiner Frau mit. So, und ich gehe jetzt nach Hause. Und vermutlich ist der Schal einfach im Hotel Atlantik liegen geblieben, schätze ich. Ich glaube nicht, dass Ethan Hawke den Schal jemals wieder mit in die USA genommen hat. Der ist vermutlich im Hotel Atlantik geblieben. Ich habe aber auch nie nachgefragt, ob der da noch ist.
Ja, das wäre ja eigentlich mal spannend, das nochmal zu erforschen. Vielleicht gibt es ja doch irgendwelche Paparazzi-Fotos, auf denen Uma Thurman diesen Schal anhat.
Du, ich habe immer geschaut. Ich habe wirklich geschaut. Ich habe Jahre später immer noch, wenn sie irgendwo in der Gala war oder so, habe ich immer mal geguckt, ob sie nicht so einen verfilzten Regenbogenschal in der Hand hält, den sie schnell noch abgenommen hat fürs Foto. Aber es ist wirklich, ich glaube, es ist eine meiner lustigsten Geschichten, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Ja, Auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Ein gestricktes Objekt einsetzen, um einen Mann loszuwerden.
Ja, vor allem was für ein Mann. Aber andersrum wäre es total schlimm gewesen. So und so denke ich immer, na, was hast du mit meinem Schal gemacht, Typ? Das ist irgendwie viel besser so rum.
Hast du denn deine eigenen Krimi-Hörbücher alle selber gehört?
Ja, das neueste Mexiko-Ring, das jetzt bei Surkamp in der Audioausgabe erschienen ist, habe ich noch nicht ganz gehört, muss ich zugeben, weil das jetzt so erschienen ist in einer Phase, in der ich immer noch so wahnsinnig viel Arbeit vor mir herschiebe durch die langen Schulschließungen. Und ich irgendwie für gar nichts Zeit habe. Also ich komme nicht zum Lesen, ich komme nicht dazu, mir irgendwas mal so genauer anzuhören. Und das habe ich noch nicht gehört, aber ansonsten die anderen habe ich gehört, ja.
Und hast du eine Favoritin, die deine Staatsanwältin Chastity Riley spricht? Weil es gibt ja verschiedene Versionen. Also es gab einmal Heike Makatsch, die Revolverherz gelesen hat. Dann gibt es zwei Hörbücher mit Sandra Borgmann, die ich ganz großartig finde. Und bei Blaue Nacht gibt es ja auch noch die zwei anderen SprecherInnen, die da mit dabei sind. Also ganz große Kunst. Und dann gibt es noch Rebecca Selle. Und wen magst du denn am liebsten?
Oh, das finde ich schwer, dass du. Also ich hatte mich total gefreut, als es bei dem ersten Hörbuch hieß, das macht Heike Makatsch und die will das auch unbedingt. Die findet es toll. Da dachte ich, ja, cool. Und dann fand ich sie erstaunlich mädchenhaft als Staatsanwältin. Da war ich so ein bisschen, hatte ich mir anders vorgestellt. Und Sandra Borgmann ist natürlich fantastisch, weil sie einfach auch so eine irre gute Schauspielerin ist. Und die habe ich bei den Studioaufnahmen beobachtet damals und fand's super. Rebecca Selle finde ich aber auch sehr, sehr gut, weil sie so speziell ist. Also die Stimme von Sandra kennt man natürlich auch so, ne? Die ist ja, also sie hat einen hohen Wiedererkennungswert. Und Rebecca Selle fand ich jetzt so, mir wurde auch vorgeschlagen, wurden mehrere Sprecherinnen vorgeschlagen von Surkamp und ich fand sie sofort super. Die hat mich sofort ergriffen, weil die sowas Rauchiges hat und so ungewöhnlich ist. Also ich könnte mich jetzt da nicht zwischen Sandra Borgmann und Rebecca Selle entscheiden. Nee, möchte ich auch gar nicht. Finde ich beide super.
Ja, mir ging das so, ich habe ja mit Blaue Nacht angefangen, weil Till Räther das so empfohlen hat. Der hat gesagt, das ist das beste Einstiegsbuch von dir. Und dann war ich so begeistert von Sandra Borgmann, dass ich mich erst an die anderen Hörbücher gar nicht so richtig rangetraut habe. Aber die Figur von Chastity Riley, die ist offenbar so stark, dass die rüberkommt, egal wer sie liest.
Das ist aber, das ist schön gesagt. Also ich habe immer das Gefühl, dass die so dass die auch so ein bisschen durchlässig ist. Also ich weiß zum Beispiel selbst gar nicht so genau, wie die aussieht. Also am ehesten gibt es einen Freund aus München, einen guten Freund, einen Mann, mit dem ich vor Ewigkeiten war, vielleicht mal mit dem zusammen 2 Jahre. Und wenn der eine Frau wäre, dann würde der so, so in die, also dann könnte ich sagen, ja, das ist sie. Aber ansonsten habe ich gar kein Bild und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Vorteil vielleicht auch für Sprecherinnen, dass man gar nicht so genau weiß, wie die eigentlich aussieht. Weißt du? Also, dass sie auch so als Figur ein bisschen durchlässig ist.
Ja. Wie bist du denn auf diese unglaublich coole Frau gekommen? Wie ist die entstanden in deinem Kopf?
Also ich habe als junge Frau relativ viel Raymond Chandler gelesen, die Philip Marlowe Bücher und fand, also ich war immer verknallt in Philip Marlowe, natürlich auch in die Filmversion mit Humphrey Bogart vor allem und fand es immer super. Ich fand diesen Marlowe-Typen in seiner ganzen Härte und gleichzeitig Verletztheit und das fand ich irre anziehend und was den so auszeichnet, ist halt, dass er immer auf Seite der Schwachen steht, auf Seite der Kleinen. Und also der hat mich immer wahnsinnig berührt als Figur. Und ich dachte aber, das sei uramerikanisch so zu erzählen. Und dann habe ich irgendwann Jacob Arjuni gelesen, die Kemal Kayankaya-Romane, und dachte, ach, guck mal an, das ist, muss man gar nicht nur im Amerikanischen das machen. Das geht auch in Europa und gar in einer deutschen Großstadt, nämlich in dem Fall im Frankfurter Bahnhofsviertel. Und habe aber gar nicht drüber nachgedacht, dass ich sowas machen will. Es war wirklich mehr so eine Literaturrezeption einfach. Und als ich dann den Gedanken hatte, über längere Zeit hinweg mich mal mit dem Kriminalroman zu beschäftigen und dass das vielleicht doch was wäre für mich, kamen diese beiden männlichen Figuren, die ja so totale Anti-Helden und überhaupt keine Helden sind, sondern wirklich gebrochene, aber trotzdem sehr starke Figuren, kamen so wieder zu mir. Und ich hatte das Gefühl, gut, wenn du jetzt so eine weibliche Version eines Philip Marlowe hättest, in einer deutschen Großstadt, in einem speziellen Stadtteil, dann hättest du schon mal eine da hast du so eine Ausgangsposition, aus der Ecke kannst du spielen. So. Weil ich glaube tatsächlich, dass alles mit den Figuren steht und fällt, von denen man erzählt. Und das war mir damals noch nicht bewusst, aber irgendwie war es offenbar immer klar, dass es nur über Figuren geht, für mich eine Geschichte zu erzählen. Und dieses Halbamerikanische, also der Name, glaube ich, ist wirklich eher so eine Verbeugung vor dem Hardboiled-Ding, vor Philip Marlowe, vor ja, der Idee, dass es so eine weibliche Version sein könnte. So ist dieser beknackte Name entstanden. Und es gibt aber tatsächlich für die Geschichte von Riley so ein paar reale Vorbilder in meinem Leben. Und zwar bin ich in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, in Aschaffenburg. Und da waren nach dem Krieg die Amerikaner. Und auch als ich Kind war und Jugendliche war und junge Frau, waren die da noch. Und es gab da bei uns so richtig so ein Stadtteil mit Kasernen. Und da waren die Straßen viel breiter für die breiten Autos. Und da gab es so Basketballkäfige und irgendwie einen anderen McDonald's und so amerikanische Supermärkte, wie man das in Berlin so aus dem amerikanischen Sektor kennt. So war das da. Und es gab halt auch viele, viele Kinder in meiner Schule oder Jugendliche, die US-amerikanische Väter hatten. Und üblicherweise waren immer die Väter weg. Also die amerikanische Armee tut bis heute alles, um diese Soldaten oder Offiziere vor ihren Kindern zu schützen. Also die haben dann in Deutschland Kinder gemacht mit deutschen Frauen, und dann ab dem Moment, wo bekannt war, dass sie jemanden geschwängert haben, wurden die abgezogen und zurück nach Hause geschickt und waren unauffindbar. Mhm. Und ich habe einen alten Freund, der hat 30 Jahre lang versucht, seinen Vater zu finden. Und das war dann halt so, die hatten amerikanische Namen meistens, sahen oft auch ein bisschen anders aus, weil die Vater halt entweder südamerikanischstämmige Soldaten waren oder schwarze Soldaten oder Native Americans oder so, und hatten dann eben auch mal amerikanische Namen, sprachen aber hessisch. Und der Vater war weg. Und das war damals, ich bin 1972 geboren, so in den 80er Jahren war das schon noch ein Ding in einer Kleinstadt und auf dem Land im Spessart, wenn man ohne Vater aufwuchs und der auch einfach verschwunden war und nicht auffindbar war. Und diese Schicksale haben mich, glaube ich, immer so ein bisschen irritiert, berührt. Das fand ich immer traurig. Ich habe zum Beispiel zwei Kollegen in der Schule gehabt, die waren tatsächlich staatenlos, weil der Vater verschwunden ist. Die sind als Staatenlose aufgewachsen in der Nähe von Aschaffenburg. So, und ich glaube, diese Erfahrung, dass Leute mitten in unserem Land, dem es so gut geht, so heimatlos sein können und auch so an den Rand geschubst werden dadurch, das hat mich geprägt, und das hat meine Sicht auf die Gesellschaft geprägt und auf dieses Land, dass wir sowas immer wieder machen und immer noch machen und immer weitermachen. Und So eine Heimatlosigkeit ist ja so die Initialverletzung von Riley. Also daraus entstehen alle Geschichten, die ich erzähle. Davon, dass sie irgendwie kein Zuhause hat.
Ja, ich fand sie trotzdem also so unglaublich stark und souverän. Und ja, also ich bewundere sie total dafür, also dass sie sich auch in diesem Milieu von Polizei und Kriminellen so bewegt. Und es ist völlig außer Frage, dass sie kompetent und ernst zu nehmen ist. Und also deshalb gefällt mir die Figur total gut.
Ich werde ganz oft gefragt, hey, wieso kann die das so zu sein und so? Und ich glaube, das Ding an ihr ist, sie kann es, weil sie es muss. So, weil sie immer auf sich gestellt war. Und deshalb ist die so, wie die ist. Die Stärke ist gar nicht freiwillig, die ist eher unfreiwillig entstanden.
Ja, so, ja. Interessant. Und was würdest du sagen, wie hat sie sich über die 10 Bände, die du mit ihr geschrieben hast, entwickelt?
Ich glaube, sie ist natürlich einfach mal fast 15 Jahre älter geworden. Sie ist ein bisschen, bis auf den 10. Band, wo sie am Ende wirklich hoffnungsvoll rausgeht, wird sie immer ein bisschen hoffnungsloser. Also ich habe sie immer mehr durch die Mangel gedreht, muss man auch sagen. Ich habe die echt durch die Hölle gejagt. Sie ist durchlässiger geworden. Also am Anfang hat sie noch öfter versucht, glaube ich, so eine coole Fresse zu zeigen in Situationen, in der es ihr nicht so gut ging. Und jetzt hat sie gar nicht mehr den Anspruch, irgendwie so eine harte Schale zur Schau zu tragen. Die ist immer mehr geworden, wie sie, also die verhält sich immer mehr so, wie sie ist und wie sie sich fühlt und macht niemandem mehr irgendwas vor. Und das war am Anfang schon auch so, aber das hat sich wirklich nochmal, ich glaube, da haben wir uns beide gemeinsam in die Richtung entwickelt. Das ist ja auch das Schöne am Älterwerden, dass du irgendwann das Gefühl hast, du musst niemandem mehr was vormachen. Es ist eigentlich scheißegal, was die anderen denken jetzt. Bist halt einfach so, wie du bist, so in dem Moment.
Im letzten Band jetzt, River Clyde, der ist in diesem Jahr erschienen, da beschäftigt sich Chastity Riley mit ihrer Familiengeschichte. Und sie ermittelt nicht an einem Fall, sondern sie kommt sich selbst näher, so hast du das beschrieben. Und jetzt macht sie erstmal Pause. Wie verbringt sie denn diese Pause?
Ich glaube, es ist gar nicht nur Pause. Ich glaube, es ist vorbei.
Okay.
Also das ist natürlich immer nie, also sie ist ja nicht gestorben. Die kann natürlich jederzeit zurückkommen. Aber für mich ist die Ermittlungsarbeit vorbei, ehrlich gesagt. Ich hab mich jetzt 10 Bände und fast 15 Jahre am Kriminalroman abgearbeitet. Und das ist für jemanden wie mich, der relativ ungeduldig ist und oft Neues braucht, sehr, sehr lang gewesen. Und weil ich das so toll fand, weil mir das so viel Freude gemacht hat, auch in diesem Genre zu arbeiten und weil man da so viel lernt, wenn man im Genre arbeitet. Und jetzt ist aber mein Werkzeugkoffer voll. Nach 10 Bänden, jetzt habe ich da ganz viel angehäuft an Sachen, mit denen ich arbeiten kann. Ein Strickwerkzeug, genau. Und jetzt kann ich da wühlen und so gucken, was da eigentlich alles drin ist und was ich dann jetzt als nächstes erzählen möchte. Und deshalb spielt Riley jetzt gar nicht so eine Rolle in den Gedanken der nächsten Jahre. Nichtsdestotrotz gibt es hier so eine Datei auf meinem Rechner, da liegt so eine Idee mit ihr. Und die finde ich auch ganz schön. Aber was sie macht bis dahin, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die hat einfach frei. die hat frei. Die liegt irgendwo, ich glaube, sie liegt echt irgendwo am Meer und lässt alle 5 gerade sein und ist total froh, dass ich sie nicht mehr so
quäle.
Ja, dass ich sie nicht mehr so quäle. Die ist einfach super froh, mich los zu sein. Das habe ich schon gemerkt.
Okay. Meine Frage läuft eigentlich darauf hinaus, wäre es denn denkbar, dass die anfängt zu stricken? Oder braucht sie eher jemanden, der ihr was strickt?
Die braucht auf jeden Fall jemanden, der ihr was strickt. Niemals würde die, nee, um Gottes, die kann ja nicht mal was zu essen einkaufen. Also der Kühlschrank von Riley, da steht wahrscheinlich Milch für einen Kaffee, eine Flasche Wodka, Bier, ein Glas Senf und vielleicht liegen da ein paar Zitronen und ein Stück Käse oder so. Aber die, nee, nein, die wäre überhaupt nicht in der Lage zu stricken. Null. Auf gar keinen Fall. Würde der auch, das, ich weiß gar nicht, also so. Aber die würde sich zum Beispiel total freuen, wenn ihr jemand eine Mütze strickt. Oder einen dicken Pulli. Oder einen Schal. Mhm. Ja, total. Aber nee, nee, auf gar keinen Fall. Null.
Also die könnte quasi diese Selbstheilungskräfte, die du am Anfang beschrieben hast, auf die könnte die nicht zugreifen.
Nee. Und wenn, dann auf eine andere Art. Also nicht auf die Art, dass sie irgendwas tut. Also die ist, also Stricken ist tatsächlich auch das, ich habe zum Beispiel, ich habe keine Hobbys. Ja, ich arbeite, ich bin mit meiner Familie zusammen, ich treffe meine Freunde, ich verreise gern. Ich brauche kein Hobby. Ich lese ganz gern und so, aber ich habe einfach überhaupt keine Zeit und habe auch nicht das Gefühl, dass ich was brauche, was mich von dem ablenkt, was ich gerade tue, weil wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, dann fange ich an zu schreiben. So. Und so ist Riley, glaube ich, auch. Die hat ihre Arbeit immer gehabt und ihre Freunde und die Arbeit hat sie wahnsinnig gequält am Ende und die ist einfach nur froh, dass sie das nicht mehr machen muss und wenn, die hat schon Selbstheilungskräfte jetzt auch zugeteilt bekommen von mir, würde ich sagen, aber das geht nicht darüber, dass die irgendwas macht. Das geht darüber, dass die irgendwo sitzt und guckt und gar nichts macht. So, ich glaube, dass, und wenn dann jemand vorbeikommt und ihr was, eine selbstgestrickte Mütze schenkt, dann fändet sie das bestimmt total überraschend, aber irgendwie nett und würde sich auch freuen. Glaube ich. Aber nee, die würde um Gottes Willen ganz lustige Vorstellung. Ich bin total baff. Nee, die würde das nie, die könnte das, die wüsste überhaupt nicht. Nee.
Okay.
Die würde immer trinken stattdessen. Die würde sich einfach hinsetzen und eine Flasche Whisky aufmachen, glaube ich.
Ja, es würde im Zweifelsfall ja auch beides gehen.
Ja, aber vielleicht, weißt du, was die am ehesten machen würde, glaube ich, ein Instrument lernen. Das könnte ich mir vorstellen. Dass sie so sich eine Gitarre kauft, zum Beispiel. Und dann so rumklampft, während sie aufs Wasser guckt. Also wenn überhaupt sowas in der Art sich, also eine Beschäftigung mit irgendwas, außer nur sitzen und gucken und nachdenken, dann könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass sie anfängt, Gitarre zu spielen. Mhm. Aber die will nichts erschaffen. Das glaube ich nicht. Immer nur für einen Moment Dinge. Alles flüchtig. So. Das ist ja beim Handarbeiten, du erschaffst ja sowas, das ist ja dann so da. Das hat man ja so, wie ich diese Topflappen meiner Mutter, die hängen da seit 20 Jahren, weil die so geil dick gehäkelt sind. So. Und das ist, glaube ich, überhaupt nicht ihr Ding, was von Bestand zu schaffen, das macht ihr eher Angst und Sorge. Muss alles flüchtig bleiben.
Bevor du Krimis geschrieben hast, hast du zum Beispiel über Liebe und Fußball geschrieben. Und jetzt hast du auch immer noch eine Getränkekolumne im SZ-Magazin. Wie kommst du denn damit klar oder wie bist du damit klargekommen, dass in den Krimis Gewalt und Verbrechen vorkommen? Hast du dich da erstmal dran gewöhnen müssen?
Nee, ich wollte ja ganz explizit über Gewalt schreiben. Also das war die Idee überhaupt dahinter. Ich habe halt lange als freie Journalistin gearbeitet und lange für Frauenmagazine, weil das der Ort ist, an dem man damit Geld verdienen kann. So. Und dann hatte ich nach 10, 15 Jahren das Gefühl, ich habe jetzt alles geschrieben und alles gesagt und habe mich da auch ein bisschen leer erzählt. Und es ging mir auch auf den Keks, ehrlich gesagt, dass immer so, ach, du schreibst immer so süße Geschichten und so. Und ich dachte immer, ey, ich bin aber doch gar nicht nur so, ich bin doch auch ganz anders. Und dann habe ich eben ab und zu über Fußball geschrieben, was dann schon geholfen hat, weil es ist ja eine Form des Ausdrucks. Also es ist ja nicht nur eine Arbeit, sondern auch eine Ausdrucksform. Und dann willst du ja vielleicht dich eher ganz ausdrücken als Persönlichkeit und nicht nur so ein Teil. Und mich hat das total genervt und ich wollte wirklich was anderes machen und hatte dann auch in der Zeit ein bisschen gehäuft, mit so Gewalterfahrungen zu tun, die man halt so macht als junge Frau. Und hatte so das Gefühl, das ist ein Thema, von dem ich erzählen möchte. Und mir geht es ja nie, beziehungsweise also Gewalt kommt schon vor in meinen Romanen. aber nie als Selbstzweck. Geht auch meistens sehr schnell, weil es üblicherweise schnell geht, realistische Gewalt. Es wird auch selten irgendwie, Leute, also ich sperre keine Kinder oder Frauen ein und die werden dann gefoltert oder so. Das Gewalt ist immer eine Eskalation unter Männern üblicherweise und das geht schnell. Und mich interessiert zu beschreiben, was diese Gewalt hinterlässt und wodurch sie entsteht vor allem. Also eigentlich schreibe ich gegen Gewalt an, dadurch, dass ich über Gewalt schreibe, so wie das aber auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen von mir tun. Also die dieses Genre ernst nehmen, schreiben über Gewalt, um zu zeigen, wie scheiße Gewalt ist und wie mies eine Gesellschaft aufgestellt ist, in der Gewalt möglich ist. Also das geht ja immer nur, wenn die Strukturen so sind, dass Leute durchdrehen müssen oder durchdrehen können oder mit so ein bisschen Gewalt viel Nutzen aus einer gesellschaftlichen Struktur ziehen können. Ich glaube, die Gesellschaft muss den Leuten die Gewalt schon anbieten, damit sie stattfindet. Und von sowas erzähle ich. Und das finde ich überhaupt nicht, es macht mir gar nichts aus. Ich fand es manchmal, als mein Sohn noch klein war und in der Kita war und ich dann so um 3:30 mit so ganz kleinen Würmchen in der Kita-Umkleide stand, um ihn abzuholen und gerade eben irgendwie eine Prügelszene geschrieben hatte. So, da fand ich es manchmal komisch. Da hatte ich so das Gefühl, oh, jetzt muss ich mal umswitchen. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass das was ist, was nicht zu mir gehört oder nicht zu meinem Blick auf die Welt gehört. Ganz im Gegenteil.
Ich habe gesehen, vergangenen November hast du ein Stück für die Zeit geschrieben und darin forderst du, dass sich das Genre Krimi ändern muss. Und da schreibst du, es muss gesellschaftliche Krisen behandeln, zerfallende Realitäten, sich auflösende Sicherheiten und den Einbruch des Unheils in den Alltag. Krimis sollten nicht mehr auf langweiligen Inseln spielen, sondern zeigen, warum das Böse entsteht.
Ja, das ist richtig. Also es ist jetzt natürlich nicht so, dass das überhaupt nicht stattfindet. Also ich habe ganz viele oder einige sehr, sehr gute Kolleginnen und Kollegen, die das durchaus die ganze Zeit schon machen, die eher eben von Strukturen erzählen, davon erzählen, wie nicht das Böse in Form von irgendwelchen Serienmördern auf irgendwelchen Halligen in die Welt kommt, sondern die Realismus erzählen, beziehungsweise unsere Gesellschaft so zeigen, wie sie ist, in ihrem ganzen Zerfallsmodus, in dem sie sich befindet. Also es ist ja nicht so, dass ich das jetzt irgendwie erfunden hätte, sondern ganz, ganz viele gute Autorinnen, gerade in Großbritannien zum Beispiel, machen das schon sehr gut oder in Frankreich. Was mich immer ärgert, ist, dass so das deutsche Verlagsmarketing halt diesen Regionalkrimi irgendwann erfunden hat. Das ist die eine Sache, die mich ärgert, dass ich immer das Gefühl habe, jede Region, die nicht bei 3 auf dem Baum ist, kriegt jetzt so einen Kriminalroman und der ist dann, und da wird dann irgendwie drüber gelacht, wenn Leute lustig erstochen werden. Das finde ich, da habe ich vielleicht auch Geschmackssache, aber ich habe keinen Bock, dass Gewalt für sowas benutzt wird. Für sowas Beruhigendes, weil sie ist nicht beruhigend, sie ist beunruhigend. Und am Ende sterben Menschen oder werden Menschen verletzt, wenn sie ins Spiel kommt. Genauso wie der riesige Markt der super erfolgreichen Thriller, die so auf viel Blut setzen und auf groteske Spannungsmomente setzen, nur weil man halt irgendein Kind in irgendeinem Schrank einmauert oder so ein Scheißdreck, was am Ende ja nur dazu dient, dass Leute sich gruseln können und sich denken können, ach super, mir ist es aber nicht passiert oder mir passiert sowas nicht. Da kann ich ja wieder beruhigt weiter konsumieren und shoppen und mich dann in mein Bett legen und ruhig schlafen. So. Und ich finde, dass da, wenn der Krimi oder Kriminalroman sowas macht, ist einfach das Genre komplett verschenkt. Das kann so viel mehr und es ist so viel besser. Und vielleicht wird es dann auch nicht so eine Flut an dummen Kriminalromanen geben, sondern es werden halt nicht mehr so viele, aber die werden vielleicht einfach klüger. Und können dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft so ein bisschen aufmerksamer wird und sich mal anguckt, wo kommt das eigentlich her, diese Strukturen, die sexistischen, rassistischen, kapitalistischen, imperialistischen Strukturen, die so unsere Welt, aus der unsere Welt gebaut ist. Und nur wenn man die sieht, kann man ja überhaupt die Idee haben, dass man das vielleicht mal verändern möchte.
Stört dich das bei diesen Regionalkrimis, dass dann am Ende immer wieder alles gut ist und sich alle beruhigt irgendwie in ihre normale Welt zurückziehen können?
Ich habe da keinen Bock drauf. Ich finde das wahnsinnig langweilig. Also es geht nicht darum, dass mich das jetzt stört. Aber ich finde es echt boring. Ich finde es öde. Ich habe keine Lust drauf, das zu lesen.
Du hast während der Pandemie darauf aufmerksam gemacht, neben vielen anderen engagierten Frauen, dass Frauen nach wie vor die meisten Aufgaben betreffend Haus und Kinder erledigen. Ist das jetzt auch eine Art Krise, die im Krimi eine Rolle spielen könnte?
Auch Patriarchat spielt immer eine Rolle, ne? Sagen wir mal so, und Sexismus. Ich glaube schon, dass es da einiges zu erzählen gibt. Ich weiß aber zum Beispiel ganz konkret von ein paar jungen Kolleginnen, die nächstes Jahr mit Romanen kommen, keine Kriminalromane sind, in denen das sehr stark behandelt wird, also die alle während der Pandemie geschrieben haben und da ganz schön den Finger drauflegen. Also ich glaube, so richtig auskommen wird keiner mehr aus dem Thema. Das bleibt auf dem Tisch, weil gerade Frauen mit Kindern ja alle gemerkt haben, wie schnell sich das plötzlich wieder umgedreht hat und diese gesellschaftliche Vereinbarung von wegen, ihr könnt finanziell unabhängig bleiben und Kinder kriegen, das wurde sofort kassiert, als so ein bisschen, es wurde sofort einkassiert, spielte sofort keine Rolle mehr, dass Frauen auch vor Altersarmut geschützt sein sollen und unabhängig und frei bestimmt leben dürfen, obwohl sie Mütter sind. Also die deutsche Mutter hat sofort wieder sich vor allem aufzuopfern gehabt und nicht übers Geld verdienen zu reden gehabt und eben ansonsten die Fresse zu halten. Und das fand ich schon stramm und das hat uns alle so geschockt, glaube ich, also zumindest die berufstätigen Mütter, die ich kenne, und so wütend gemacht. Das ist eine Wut, die nicht mehr weggeht und ich merke, wenn ich so in meinem Freundinnenkreis umhöre, dass viele jetzt das Problem haben, dass es so, dass sich das sofort so wieder so eingeschlichen hat zu Hause und alles, was wir uns so in 10, 11, 12, 13, 14 Jahren Mutterschaft so erkämpft haben mit unseren Männern und die dann immer dann auch toll mitgemacht haben und alles war so paritätisch geteilt, ist jetzt plötzlich wieder nach 1,5 Jahren Pandemie, ist es wieder, als müsste man komplett von vorne anfangen. So, wieso, ich gehe jetzt raus. Ja, nee, ich bin nicht jeden Abend hier. Nein, ich mache auch nicht alles. Nee, ich bin jetzt 3 Abende die Woche weg. Warum? War ich früher auch. Also so diese Dinge, wo man denkt, nein, das ist so lächerlich, ne? Aber man muss es offenbar, muss man Männern immer wieder alles erklären, weil sie permanent alles vergessen. Und das ist natürlich super nervig und macht wütend. Und deshalb glaube ich, dass das in allen möglichen Formen des künstlerischen Ausdrucks eine Rolle spielen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
Was ich mich gefragt habe bei dem Thema ist, könnte aus der Wut der Mütter das Böse entstehen? Oder ist es bei den Müttern im Gegenteil so, dass sie dafür gar keine Energie und gar keine Kraft mehr haben?
Aus der Wut der Mütter kann das Gute entstehen, sonst gar nichts. Eine schöne, schöne, heiße Revolution. Das finde ich super. Ich hoffe, dass die kommt. Und okay. Ich glaube, irgendwann haben die auch wieder Kraft dafür. Aber was soll denn da Böses entstehen? Ich meine, die werden sich nicht an ihren Kindern rächen oder so. Es kann natürlich sein, dass es ein paar Reibungsverluste bei den Männern gibt dann, aber das müssen die dann aushalten.
Ja, ich hatte nur überlegt, wie sich diese Krise in einem Krimi niederschlagen könnte und welche Art von Verbrechen daraus folgen könnte.
Ich glaube, dass die Idee, Gewalt mit Gewalt zurückzuzahlen, nicht unbedingt eine Idee ist, die der weiblichen Realität entspricht. Ich glaube, dass Frauen eher gehen, sich verweigern und ihr eigenes Ding irgendwo neu aufmachen. Also ich glaube nicht, dass es so eine, dass es eine Geschichte wäre, die mich interessieren würde, sagen wir jetzt mal so. Also ich habe zum Beispiel eine Geschichte fürs SZ-Magazin geschrieben im letzten Sommer. Da ging es um die Welt in 100 Jahren. Und so ein Science Fiction. Und da geht es in meiner Geschichte darum, dass nach der Pandemie die Zombie-Apokalypse kam und die Männer sich alle gegenseitig aufgefressen haben und die Köpfe eingeschlagen haben. Und die Frauen hatten aber keinen Bock, gegen die Zombies, also Zombies zu köpfen, weil das auch viel zu aufwendig ist und weil wir aus Filmen wissen, dass das am Ende auch oft nicht funktioniert. Und dann kam die ehemalige Kapitänin der Voyager, Catherine Janeway, und hat die Voyager nochmal aus der Garage geholt und hat Frauen nach Neuseeland geflogen, Stück für Stück, und hat einfach alle Frauen der Welt, die wollten, nach Neuseeland geflogen. Und da haben die ein Matriarchat aufgemacht. So stelle ich mir das eher vor, als Reaktion. Mhm. Also das habe ich ja. Ich glaube, Frauen ist es zu blöd, irgendwelche Leute zu killen aus Rache. Wenn dann im Affekt, wenn sie angegriffen werden, ja. Das kann schon passieren, das glaube ich. Aber und wenn sie dann die Kraft haben und die entsprechende Wut. Aber ich glaube, dass, also ich selbst stehe dann manchmal so da kopfschüttelnd davor und sage, ja, dann macht doch euren Scheiß allein, dann mache ich halt mein eigenes Spiel. Ich glaube, das ist eine weibliche Reaktion.
Es gibt so einen Kaffeetassenspruch, der lautet, I knit, so I don't kill people. Ich finde, der passt da ganz gut dazu.
Ja, ja. Ja, ich mache was Neues. Ich mache meinen eigenen Kram auf.
Genau.
Genau, ich lasse mich auf euer Scheißspiel nicht ein. Das mag sein, ja. Ja, stimmt, hast du recht.
Damit sind wir sozusagen wieder beim Stricken angekommen, haben also den großen Bogen geschlagen.
Super gemacht.
Am Schluss hätte ich noch folgende Frage an dich. Welche Hörbuch- oder Podcast-Tipps hättest du für meine Hörerin?
Also wahrscheinlich kennen den alle deine Hörerinnen schon, weil die beiden ja auch schon zu Gast waren, soweit ich weiß. Aber Sexy und Bodenständig von Alena Schröder-Theoreta ist mein absoluter Lieblingspodcast. Und wer den noch nicht gehört hat, sollte ihn unbedingt hören, weil es macht so einen Spaß. Die beiden sind so klug und so warmherzig und so unfassbar lustig und unterhaltsam. Also das ist ein Hörbefehl quasi. Und was ich auch wahnsinnig gern höre, ist auch ein gemischtes Doppel, und zwar Okay America, den Podcast von Rieke Havertz und Klaus Brinkbäumer von Zeit Online und mdr.de. Und Rieke Havertz ist die Washington, sehr, sehr junge Washington-Korrespondentin von Zeit Online. Sehr klug, eine sehr gute Amerika-Kennerin, weil sie da studiert hat und weiß einfach ganz, ganz viel. Und ihr gegenüber sitzt Klaus Brinkbäumer, ehemals Chefredakteur des Spiegel, aber auch lange New York- und USA-Korrespondent vom Spiegel. Und ist jetzt Programmchef des MDR in Leipzig. Und die beiden machen das so toll, die USA zu erklären. Und die haben durch die ganze Trump-Zeit und die Wahl und die Pandemie hindurch, haben die mir immer diesen Anker in die USA gegeben, der mir so gefehlt hat in der Zeit, in der man so gar nicht reisen konnte und so das Gefühl hatte, man darf sowieso nirgendwo hin und wird nie wieder irgendwo anders sein als in seinem eigenen Wohnzimmer. Und das Tolle ist, dass die natürlich nicht nur Mann und Frau sind, sondern auch unterschiedliche Generationen. Und es aber mitnichten so ist, dass Klaus Brinkbäumer Rieke Havertz die USA erklärt, sondern dass es oft andersrum ist und er ganz viel fragt und sagt, jetzt sag das doch nochmal bitte jetzt aus deiner Sicht. Wie siehst denn du das? Ich hatte das damals so erlebt, wie ist das heute? Und das ist ein rundum toller Politik- und Auslandspodcast, den ich wirklich sehr liebe.
Gut. Dann ganz herzlichen Dank, dass du in meinem Podcast warst. Das war mit Sicherheit die originellste Geschichte, ein Strickprojekt betreffend, die ich je gehört habe.
Kommt auch nie wieder, glaube ich, so nochmal bei mir vor.
Ja, und ich wünsche all meinen Hörerinnen viel Spaß mit dem Hörbuch Blaue Nacht von dir, Simone Buchholz, und frohes Stricken. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, danke. Danke für die Einladung. Tschüss, Martina.
Sehr gerne.